Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den Vers 136 der Sure 4, Nisa, vorgetragen von Herrn Murtaza Rahnama.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, des sich Erbarmenden, des Barmherzigen. O ihr, die ihr glaubend wurdet, glaubet fest an Gott, seinen Propheten, an das Buch, das er ihm und das Buch, das er zuvor hinabsandte. Wer jedoch Gott, seine Engel, die himmlischen Bücher, seine Propheten und den jüngsten Tag leugnet, ist wahrlich weit in die Irre gegangen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 21. Mai 2025, gleich dem 31. Ordibehisht 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Senderei Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran!
In unserer heutigen Sendung möchten wir als erstes die typischen Kennzeichen, welche Gott im Heiligen Koran für weibliche Vorbilder angeführt hat, wiederholen, um anschließend in mehreren Teilen über Hazrate Fatima Zahra, Friede sei mit ihr, zu sprechen, in der sich alle guten Eigenschaften, die im Koran genannt werden und die eine Muslimin schmücken, widerspiegeln. Der Heilige Koran nennt die Eigenschaften, durch die sich eine vorbildliche Frau auszeichnet. Zum Beispiel heißt es im Koran, dass Eva, sprich Hawa, die Gemahlin des Adam, zu denen gehörte, die bereuten. Zusammen mit ihrem Gemahl bekennt sie in der Sure 7 Araf im Vers 23 ihr Schuld und bittet Gott um Vergebung. Sie sagten, unser Herr, wir haben uns selbst Unrecht getan, und wenn du uns nicht vergibst und dich unser erbarmst, werden wir bestimmt zu den Verlierern gehören. Sowohl Hawa als auch Adam hatten sich vom Satan zur Sünde verleiten lassen und bereuten ihr Tun. Sie bekannten sich vor Gott zu ihrer Sünde und baten ihm um Verzeihung. Asiye, die Gemahlin des Pharaos, gehört laut dem Koran zu denen, die glauben und die sich nach Gott sehnen. Denn gemäß dem Vers 11 der Sure Tahrim, Sure 66, bittet Asiye Gott, er möge für sie ein Haus im Paradies bauen. Und Gott hat für die, die glauben, die Frau des Pharao als Beispiel angeführt, als sie sagte, »Mein Herr, baue mir ein Haus bei dir im Paradies.«
Thank you.
Jukabod, die Mutter des Propheten Moses, wird im Koran eine gottergebene und bei Gott Zuflucht suchende genannt. Im Vers 38 und 39 der Sure Taha, Sure 20, lesen wir: Als wir deiner Mutter, o Moses, eingegeben haben, was eingegeben werden sollte, leg ihn in den Kasten und wirf ihn ins Meer, und das Meer soll ihn ans Ufer legen. Die Mutter von Moses ist ein Beispiel für eine gottergebene Frau. Sie setzte auf Anweisung Gottes und in Vertrauen in ihn das schönste Geschenk ihres Herrn, ihr Kind, auf dem Nil aus. Das große Vertrauen der Mutter von Moses in Gott ließ sie auf die göttliche Inspiration hören und die Anweisung Gottes befolgen, auch wenn ihr dieses Tun womöglich unvernünftig erschien. Der Heilige Koran schildert auch, wie Moses in Madian ankam und wie er dort den Töchtern des Propheten Shu'aib begegnet. Er verweist auf das sittsame Verhalten der Töchter des Shu'aib und damit auf eine wichtige Eigenschaft einer rechtschaffenen Frau. In dem Vers 25 der Sure Rassas, Sure 28, lesen wir: Die eine von den beiden kam zu ihm. Sie ging verschämt. Sie sagte zu Moses: Mein Vater ruft dich, um dir den Lohn dafür zu geben, dass du uns die Schafe getränkt hast. Wichtig ist zu erwähnen, dass Gott wegen der Sittsamkeit von Safura, der Tochter des Shu'aib, und der Gottesfürchtigkeit des Moses die Vermählung der beiden in die Wege leitete. Er inspirierte seinen Propheten Shu'aib dazu, dem Moses seine Tochter zur Frau zu geben. Rama, die Ehefrau des Ayub, Hiob, zeichnet sich durch beispielhafte Geduld und Opferbereitschaft gegenüber diesem Propheten aus. Daher würdigt der Koran sie. Denn als Hazrat Ayub von anhaltendem Unglück heimgesucht wurde und erkrankte, hatten sich alle von ihm zurückgezogen, auch seine Kinder. Während Ayub verarmt war und ihm aus Angst vor Ansteckung niemand nahe kam, um ihn einen Almosen zu geben, ließ seine Gemahlin ihn nicht im Stich und brachte Opfer für den Propheten. Gott wollte mit dem Unglück, das über Ayub und seine Familie kam, die Geduld des Ayub und die Treue seiner Frau und seiner Familie auf die Probe stellen. Die Verse 41 bis 43 der Sure Sad, Sure 38, schildern diese Prüfung des Propheten. Und Gott sagt im Vers 43 über den Lohn, den der Prophet und seine Gemahlin für das Bestehen dieser Prüfung erhielten, wie folgt: Und wir schenkten ihm seine Angehörigen wieder und noch einmal die gleiche Zahl dazu, aus Barmherzigkeit von uns und als Ermahnung für die Einsichtigen. Gott belohnte die Geduld von Ayub damit, dass er ihm Besitz und Angehörigen bescherte und verlieh ihm und seiner treuen Gemahlin erneut die verloren gegangene Jugend. Balqis, die Königin von Saba, über die in den Versen 23 bis 44 der Sure Naml, Sure 27, geschrieben steht, wird vom Koran als ein Vorbild für Vernunft und Klugheit und weise Voraussicht und Liebe zur Wahrheit genannt. Balqis war vernünftig und besaß Weitsicht. Sie beriet sich mit anderen. Sie würdigt das Schreiben von Soleiman, berät sich mit den Vornehmen ihres Landes und fasst den Entschluss, zu Suleiman zu gehen und ihm zuzuhören. Wir haben im letzten Teil ihre Persönlichkeit mit Hilfe des Korans beschrieben. Sie erkennt, dass Gott dem Suleiman besondere Kräfte verliehen hat und bekennt sich zu dem Gott Suleimans. Hazrate Maryam ist die einzige Frau, die im Koran namentlich genannt wird. Der Koran hebt ihre Rangstufen hervor. Sie kann mit den Engeln sprechen, und die Engel bestätigen ihre Bedeutung und bezeugen ihre Nähe zu Gott. Gott spricht in den Versen 42 und 43 der Sure 3, Ole Imran, von ihrer Reinheit und dass sie eine Auserwählte ist. Dort heißt es: Als die Engel sagten: O Maria, Gott hat dich auserwählt und rein gemacht, und er hat dich vor den Frauen der Weltenbewohner auserwählt. O Maria, sei deinem Herrn demütig ergeben, wirf dich nieder und verneige dich mit denen, die sich verneigen. Wegen dieser Tugenden Hazrat Maryams hat Gott sie dazu auserwählt, Jesus Christus, der einen bedeutenden göttlichen Auftrag erfüllen sollte, auf die Welt zu bringen. Schließlich möchten wir auf das heilige Wesen von Hazrate Fatime Zahra, Friede sei mit ihr, hinweisen. Sie ist das höchste Beispiel für eine Muslimin und für eine Frau im Sinne des Korans. Fatime Zahra ist die Herrin der Frauen der Welt, Sayyidatun Nisa'il Alamin. Hazrate Zahra besitzt alle die Vorzüge, die Gott im Koran zur Beschreibung einer vorbildlichen Frau anführt. Sie vereint alle diese klaren Tugenden in sich und ist das große Vorbild für eine würdige Muslimin. Gott fordert seinen Propheten, Gottes Segen sei auf ihm und seinem Hause, auf, dass er aus Dankbarkeit dafür, dass er ihm Fatima Zahra, Friede sei mit ihr, beschert hat, ein Opfer darbringt. Gott nennt Hazrate Fatima, Friede sei mit ihr, Kausar, eine Überfülle an Guten für den Propheten. Und er schickt im Koran eine Sure namens Kausar auf den Propheten herab, die darauf hinweist, welchen großen Segen sie mit sich bringt. In den kommenden Teilen werden wir über die vorzüglichen Eigenschaften der Tochter des Propheten Hazrat Fatima, Friede sei mit ihr, und ihr rechtschaffenes Verhalten zu den anderen in der Familie und in der Gesellschaft sprechen.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur. Anhand der Bauwerke lässt sich auf einige kulturelle und soziale Einstellungen in einer Gesellschaft schließen. Auch iranische Architektur gibt zum Teil Aufschluss über die Bräuche. Wir sehen, dass die Meister des Kunsthandwerkes ebenso einen großen Beitrag zur traditionellen Architektur geleistet haben. In der original-iranischen Architektur sind sie am Werk gewesen und haben Kachelmosaike, Stuckwerk und Glasmosaike, aber auch Schnitzereien, Monabat-Werk geschaffen. Monabat wird aus Holz angefertigt. Holz ist einer der ersten Werkstoffe für die Menschen gewesen. Der Mensch baute sich seine Unterkünfte aus Holz und fertigte Gefäße aus diesem natürlichen Material an. Diese verzierte er kunstvoll. Leider ist kaum etwas davon erhalten geblieben, da Holz kurzlebig ist. Später haben Künstler und Baumeister Methoden erfunden, um das Holz beständiger zu machen, oder sie haben festeres Holz verwendet, so dass die hölzernen Partien an historischen Bauwerken für uns erhalten blieben. Das Wort Monabat geht auf das Wort Nabat, das heißt Pflanze, zurück, und iranische Holzschnitzkunst wird deswegen Monabat genannt, weil man vor allen Dingen pflanzliche Motive für die Schnitzarbeiten auf Holz wählte. Die Schnitzerei ist ein altes Handwerk im Iran. Das älteste iranische Beispiel dieser Kunst ist ein Türflügel der Atir-Moschee in Shiraz. Diese Moscheetür wurde im 3. Jahrhundert nach der Hijra, das heißt 10. Jahrhundert nach Christus, zur Zeit der Safaviden angefertigt. Die Zeit der Seldschuken und Temuriden ist die Blütezeit der Schnitzerei gewesen. Damals ähnelte sie stilistisch der Stuckwerkverzierung. Die meisten Moscheen, die in diesen Epochen gebaut wurden, besaßen mit Schnitzereien verzierte Holzportale. Unter den Sanditen und den Kadscharen wurden siebenfarbige Portale oder variationsreiche Fenster in den Palästen oder Wohnungen üblich. Das Holz gewann an Bedeutung für die iranische Baukunst. Natürlich kann Holz im Iran nicht zum Hauptbaustoff werden, wie zum Beispiel in einem Land wie Finnland. Die iranische Architektur weist außerdem grundsätzliche Unterschiede zu der Baukultur eines Landes wie Japan auf, denn in Japan besteht ein enges Verhältnis zwischen Bauwerk, Natur und Pflanzen. Dies ist bei der iranischen Architektur nicht der Fall. In der iranischen Baukultur ist Holz ein Werkstoff, der nur in Kombination mit anderen natürlichen Baumaterialien vorkommt. Bei iranischen Gebäuden hängen Form und Größe von Fenstern, von den Klimaverhältnissen oder auch von der kulturellen Bedingungen ab. In der ersten Architekturepoche der islamischen Ära waren die Fenster klein und schmal und lagen meistens in der Nähe der Decke. Es wurde nämlich großen Wert auf die Abschirmung der Privatsphäre nach außen gelegt. Daher waren diese Art von kleinen Fenstern besonders bei Wohnhäusern zu sehen. Aber bei Burgen, Palästen, Moscheen und öffentlichen Gebäuden baute man große Fenster. Der iranische Architekt und Autor Mohammad Karim Pirnia schreibt: Eine Zeit lang wurden in der iranischen Geschichte Fenster mit Elfenbein, Gold und Silber verschönert, aber dann benutzte man immer mehr gleichmäßiges Steinwerk als Fensterrahmen, und danach, als sich die Kunst der Holzschnitzerei durchsetzte, bestanden die Fenster im Iran normalerweise aus zwei Fensterflügeln oder mehreren Fensterchen, die auf einem Holzsockel und Stab an der Ober- und Unterseite verstellbar waren. Eine Art von Fenstern reichte vom Zimmerboden bis in die Nähe der Zimmerdecke und viele Fenster der Haupträume wurden auf diese Weise gebaut, damit man beim Sitzen oder Ausruhen vom Fußboden aus den Innenhof mit seinen Beeten und dem Springbrunnen in der Mitte sehen konnte.
Zu den Holzfenstern gehört auch ein Fenstertyp mit zwei Flügeln, der sich Orosi nennt. Dieses Wort hat mehrere Bedeutungen, wie zum Beispiel hochklappbares Fenster oder auch Heiligkeit und Licht. Diese Fenster können innerhalb eines Rahmens nach oben oder unten bewegt werden und ihr Format füllt meistens eine ganze Seite des Zimmers aus. Diese Fensteranlagen besteht aus einem hölzernen Netzwerk, das in einem feinen und beschaulichen geometrischen Muster eingelegt wird. Die Leerräume zwischen diesem Gitterwerk werden mit Buntglas ausgefüllt. Der Amerikaner Samuel Benjamin, welcher im 19. Jahrhundert den Iran besuchte, berichtet: Die Iraner bauen große Fenster, die von der Decke bis zum Boden des Zimmers reichen, und teilen diese mit verschiedenen Rahmen in drei oder vier Abschnitte auf. Durch deren Verzierung verleihen sie einem Zimmer von innen und außen einen schönen Anblick. Als Beispiel für Bauwerke, die solche schönen Orosi besitzen, lassen sich die Zitadelle Alger Karimkhani, das Muhtasham-Haus und Emorate Divan-Khane in Shiraz sowie die Fensteranlagen im Park Dolat-Abad in Yazd anführen. Man baute auch Fensterchen, die speziell der Belüftung und dem Lichteinfall dienten, und zwar über den Türen und über den Hauptfenstern. Zu diesen sagte man Rusan, was so viel wie Fensterluke bedeutet. Ihr Rahmen wurde aus Holz, Gips oder aus Keramik eingelegt und sie wurden mit einfachen oder Buntglas versehen. Ein Sachverständiger des Kulturerbes Iran namens Reza Qasem Abadi ist der Ansicht, dass der Fensterbau davon abhängig war, ob ein Zimmer vornehmlich im Sommer oder im Winter benutzt wurde. Er weiter: Bei Sommerzimmern legte man die Fenster über dem Zimmereingang an, damit in der warmen Zeit eine leichte, angenehme Brise in den Raum gelangen konnte. Aber bei Winterzimmern wurde die Fenster tiefer eingelegt und war immer verglast. Für hölzerne Bestandteile von Bauwerken eignete sich besonders Platanenholz. Dieser Baum wächst zum Glück im Inland. Das Holz von Platanen weist eine dichte Textur auf und ist sehr beständig. In der iranischen Architektur wird aber auch das Holz der Pomeranze, der Birne, der Walnuss sowie der Weinappel und anderer Bäume aus iranischen Wäldern benutzt. Holz findet nicht nur bei der Herstellung von Fenstern Verwendung, sondern wird auch bei Gittertruhen, in Grabstätten, beim Säulenbau, für Türrahmen und als Material für Innendecken verwendet. Ein Beispiel hierfür liefert Chel Sutun, ein Palast in Isfahan. Die mit Schnitzerei verzierte Holzdecke dieses 40-Säulen-Palastes ist ein Meisterwerk iranischer Baukunst. Diese Holzdecke ist mit verschiedenen geometrischen Mustern verziert und Teppichkünstler und Maler verschiedener Epochen haben sich von diesem Anblick inspirieren lassen. In Provinzen wie Gilan und Mosanaran im Norden Irans wird Holz als wichtigster Baustoff verwendet, denn dort herrscht ein feuchtwarmes Klima und es gibt große Waldbestände. Aber auch an den Küsten des Persischen Golfes wird Holz beim Bau von Gebäuden mehr eingesetzt als in anderen Teilen Irans. Thank you.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Mukhtabat mit dem Titel Dashtestani.
دل یا دلبری یا جان یا جان نمیدانه دل یا دلبری یا جان یا جان نمیدانه همه هستی تویی فی الجمله اینو نمیدانم به
به جز تو در همه عالم دگر دلبر نمی بینم، به جز تو در همه گیتی دگر جانان نمی دانم. جز غوغای عشق تو درون دل نمی یابم، به جز سودای وصل تو میان جان نمی شکستی عهد یا هستی برام پیمان نمیدارم، چه بیروزی کسم یارم که از وصل تو محروم، چرا شد قسمت بختم ز تو چرا شد قسمت بختم ز تو هرمان نمیدارم.
شتم شدان هم از کفن کجا سرگشته می دارد سر زلف پریشانت چه می خواهد از این مسکین سرگردان نمی دانم نمی دانم چه میخواهد از این مسکین سرگردان نمی
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Weiterhin guten Empfang.
Wir beginnen unseren heutigen Beitrag mit einer Nachricht. Am 3. September vergangenen Jahres fand in London eine Veranstaltung unter dem Motto »Gedanken über islamisches Hijab« statt. Die Veranstalter sagten, dass sie mit ihrer Initiative den falschen Vorurteilen über das Hijab den Muslimen entgegentreten und positive Vorstellungen erzeugen wollen. Frau Rajnada Akhtar, Exekutivbeauftragte dieser Sitzung, sagt, obwohl die Zahl der muslimischen Frauen, die den Hijab wählen, zusehends in der heutigen englischen Gesellschaft steigt, gibt es immer noch falsche Deutungen für den Hijab. Dieses Gremium möchte, dass das Recht der Anwendung von religiösen Symbolen wie das Hijab der muslimischen Frauen in den staatlichen Einrichtungen geachtet wird. Frau Akhtar ist davon überzeugt, dass bei einer besseren Sichtweise der muslimischen Kleidung eher eine gesellschaftliche Einheit in der multikulturellen Gesellschaft Englands erreichbar ist. Die Benachteiligung von Menschen aufgrund ihrer Religion ist ein Phänomen, dem man in England immer mehr begegnet. Zwar wurde noch nicht wie in Frankreich ein Hijab-Verbot von der Regierung verabschiedet, aber die Muslime besitzen nicht die gleichen Rechte wie die Juden und Christen. Sie sehen mit Sorge, dass die englische Regierung sie benachteiligt. Eine Form der Benachteiligung ist, dass ihnen Einschränkungen aufgezwungen werden, wenn sie den Hijab benutzen wollen. Ein Beispiel ist die ungerechte Behandlung von Frau Farideh Kornouni. Frau Kornouni hat in der Firma IBC, welche Vauxhall-Fahrzeuge herstellt, gearbeitet. Nach ihrer Pilgerreise nach Mekka, von der sie beeindruckt zurückgekehrt war, entschloss sie sich, den Hijab zu tragen. Aber sie wurde entlassen und als Kündigungsgrund hieß es, ihr Kopftuch könne zwischen den Zahnrädern stecken bleiben. Frau Akhtar hierüber: In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass nicht alleine das Interesse der Frauen am Hijab dem Westen und Europa Sorge bereitet, sondern ihre wichtigste Sorge ist, dass das Interesse am Islam täglich zunimmt. Sie wollen ein negatives Bild vom Islam und der muslimischen Frau verbreiten. Aber muslimische Mädchen und Frauen wählen bewusst und als positive Antwort auf den Aufruf der Religion und als Faktor für Sicherheit und Immunität die Körperbedeckung. Deshalb machen ihnen die Drohungen der Gegner keine Angst. Frau Ivan Radley ist Engländerin. Sie arbeitet als Reporterin und Autorin. Nachdem sie Muslimin wurde und sich für den Hijab entschied, hat sie viel Diskriminierung erlebt und wird in England wie ein Bürger zweiter Klasse behandelt. Sie sagt, sobald sich herausstellt, dass ein Mädchen oder eine Frau Muslimin ist, löst dieses kleine Tuch auf dem Kopf eine Woge von Stellungnahmen, wütenden Blicken und unangemessenen Verhaltensweisen aus. Mir ist klar geworden, dass diese Ablehnung auf unsachlichen Vorurteilen beruht. Viele Gegner haben mich telefonisch beleidigt und einige haben mir Schläge angedroht. Aber ich gerate nicht ins Schwanken und gebe meine Lebensweise und meine Überzeugungen nicht auf, weil ich die effektive, für Sicherheit sorgende Rolle des Hijabs sehe. Frau Radley fügt hinzu, die europäischen Staaten tun so, als ob der Hijab völlig anormal und unüblich ist, und als ob es ihn nur im Islam gibt. Sie übergehen, dass der Hijab in allen Religionen, auch in der christlichen Lehre, geschätzt und betätigt wird. Interessant ist doch, dass sogar bis Anfang des 20. Jahrhunderts viele Christinnen in Europa aufgrund des Religionsgebotes in der Öffentlichkeit eine Art Hijab trugen. In Filmen, die sich auf frühere Zeiten beziehen, sehen wir, dass westliche Frauen einmal so etwas wie Hijab getragen haben.
Ayatollah Ha'eri Shirazi, islamischer Denker, sagt mit Hinweis über die Hijab-Frage in Europa, das Interesse an einer Sache und deren Verbreitung in einer Gesellschaft kann nicht beseitigt werden, wenn es einen menschlichen Ursprung hat und von ihnen herauskommt. Der Hijab ist eine solche Erscheinung. Die westlichen und europäischen Länder vergessen, dass der Hijab nicht durch Verabschiedung eines Gesetzes und Aufstellung eines Gebotes vernichtet werden kann, und das Interesse am Hijab nimmt sogar zu. Während die Polizei über zahlreiche Angriffe auf muslimische Frauen berichtet, sagt eine Hijab-tragende Frau in London, »Ich ziehe mir das Kopftuch an und werde es wegen niemanden abnehmen, denn Gott hat mir geboten, den Hijab zu tragen.« Es ist eine religiöse Pflicht. Auch in Belgien geht man gegen den Hijab vor. Die belgische Verfassung bekräftigt die religiöse Unparteilichkeit, aber es geschehen in diesem Land im Zusammenhang mit der islamischen Bekleidung Maßnahmen, die Probleme hervorrufen. Zum Beispiel hat der Direktor einer Brüsseler Schule eine Schülerin ausgewiesen, die Hijab trug. Das sorgte für Besorgnis unter den Muslimen. Wir sehen, dass Staaten, die schon unter dem geringsten Vorwand anderen Menschenrechtsverletzungen vorwerfen, den Rechten von einzelnen und religiösen Minderheiten in ihrem Land gleichgültig gegenüberstehen. In Italien leiden Muslime ebenso unter Benachteiligungen. Auch hier werden Frauen daran gehindert, Hijab zu tragen. 1999 fand aus Protest in Turin eine Demonstration in diesem Zusammenhang statt und die muslimischen Frauen forderten die Herstellung der gleichen gesellschaftlichen Rechte, wie sie die anderen Religionen genießen. Sie forderten die Respektierung der islamischen Bekleidung. Mariam, eine der Demonstrantinnen, sagte der Zeitung Republika: »Keiner kann das Gesetz Gottes ändern. Wir muslimische Frauen haben uns frei für den Hijab entschieden und fordern, dass unsere Rechte nicht mehr verletzt werden.« Frau Livia, italienische Parlamentsabgeordnete, sagt: »Der Hijab der muslimischen Frauen, der von der westlichen Welt angeprangert wird, ist Symbol für Freiheit und Unabhängigkeit der Frauen. Der Hijab der Frauen gilt als ein gemeinsamer Wert für Muslime und Christen zur Bekämpfung der Verdorbenheit.« Diese italienische Parlamentsabgeordnete bekräftigt, dass der Islam wichtiger Bestandteil der italienischen Gesellschaft ist und sagt: »Er kann mit uns in Richtung des Friedens und bei der Bekämpfung des Terrorismus zusammenarbeiten.« Wir schließen mit den Worten Nureddin Sarjahmoun, ehemaliger Leiter des Exekutivrates der Muslimen in Belgien, der gesagt hat: »Ich bitte die Belgier und Anhänger der anderen Religionen, dass sie sich mehr über den Islam informieren, damit sie sehen, dass der Islam nichts mit Terrorismus zu tun hat. Der Islam ist die Religion der Toleranz. Er respektiert die Grundlagen der Demokratie, die Menschenrechte und die Rechte der Frauen und verteidigt Frauen und Männer.«
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.